Mit Vera Linz am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Über ein Jahr gibt es sie jetzt bereits, die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Beschlossen im März 2010, nahm sie im Mai, also zwei Monate später, ihre Arbeit auf. Ziel war, grob gesagt, Expertise herzustellen und sich darüber zu verständigen, nach welchen Regeln wir in der digitalen Welt leben wollen. Denn Netzpolitik steht in Deutschland noch am Anfang. Am Ende soll die Enquete-Kommission Handlungsempfehlungen herausgeben und dabei geht es um Themen wie Urheberrecht, Netzneutralität, Datenschutz, aber auch um Medienkompetenz, Open Data und digitale Bürgerbeteiligung. Dieser Tage soll Halbzeitbilanz gezogen werden und das ist gar nicht so einfach, wie sich zeigt. Am Montag dieser Woche jedenfalls sollte ein Zwischenbericht veröffentlicht werden. Der wurde jedoch nur teilweise verabschiedet. Wichtige Netzaspekte blieben ausgeklammert und so geht nächsten Montag die Debatte weiter. Und wir nutzen hier die Zwischenpause, um selbst ein wenig Bilanz zu ziehen. Ich begrüße Sie dazu hier im Online-Talk. Konstantin von Notz, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Netzpolitik und Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft.
Hallo.
Dann Jimmy Schulz, Bundestagsabgeordneter der FDP. Sein Schwerpunkt ebenfalls neue Medien und er ist auch Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft.
Guten Morgen. Hallo.
Alva Freude ist uns zugeschaltet per Skype aus Stuttgart. Er ist Mitbegründer des Arbeitskreises gegen Internetsperren und Zensur, AK Zensur, und Sachverständiger in der Enquete-Kommission. Hallo nach Stuttgart.
Hallo nach Berlin.
Hallo. Und last but not least Daniel Buß, Medienjournalist für die Schreibende Zunft, seit kurzem fest bei der Nachrichtenagentur DAPD und dort zuständig für Medien.
Guten Morgen.
Hallo. Herr Buß, Sie haben getwittert, Anfang der Woche in dieser Enquete-Kommission geht es zu wie damals im Gemeinderat. Wie war es denn damals im Gemeinderat?
Ja, vor allen Dingen hat mich zum Teil erschreckt, dass also auch bei einer solchen Kommission, die ja nicht wirklich am Ende Entscheidungen fällt, die umgesetzt werden und durchgesetzt werden, dass dort parteipolitischen Schlachten klein weitergeschlagen werden. Und das, was wir am Montag erlebt haben, dass eigentlich Projektgruppen die Zwischenberichte vorbereitet haben und die dann aber für die wichtigsten Themen, wie ich finde, vor allen Dingen die Netzneutralität, dann erstmal vertagt wurden wieder, fand ich schon blamabel.
Das wollen wir gleich im Detail nochmal durchgehen, Herr von Notz. Wie ist Ihr erster Impuls, wenn Sie an die Enquete-Kommission denken?
Ich mag eigentlich die Enquete-Kommission ganz gerne und mag auch die Arbeit da. Es ist alles nicht einfach, wie das so ist in der Demokratie. Man muss verschiedene Meinungen und Positionen, die alle ihre demokratische Legitimation haben, zueinander bringen. Und eine unserer Aufgaben in der Enquete ist es ja, nicht eine steile einzelne Meinung zu beschreiben. Das können wir auch in Sondervoten. Aber der spannende Teil ist im Grunde, die gemeinsame Linie zu suchen zwischen allen 5 bzw. 6 Fraktionen im Deutschen Bundestag. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Und da gibt es eben auch Friktionen und wir sind aber auf keinem so schlechten Weg. Und Sie sagten zum Eingang völlig zu Recht, in Deutschland steht die Netzpolitik noch am Anfang. Sie steht aber, wenn man es mal ganz genau betrachtet, in allen Ländern dieser Welt noch am Anfang.
In fast allen, würde ich
sagen. In fast allen, okay. Aber im Grunde ist der Deutsche Bundestag mit der Enquete auf einem ganz guten Weg. Und ich würde das eher optimistisch beschreiben. Ja?
Herr Schulz, Sie sehen das wahrscheinlich auch optimistisch, vermute ich mal.
Vollkommen zu Recht. Und auch das Wort Gemeinderat ist hier zu Recht gefallen. Denn anders als in anderen Ausschüssen, anders als im Bundestag im Plenum, bin ja nun auch Gemeinderat meiner kleinen Heimatgemeinde. Da ist das nämlich eben nicht so, dass da unter Fraktionen da so ein harter Widerspruch ist, sondern wird munter diskutiert und quer durch die Fraktionen auch mal abgestimmt. Und hinterher kann man auch trotzdem sich noch in die Augen gucken und vielleicht mal ein Bier zusammen trinken. Und genau das ist so dass der Geist, den wir auch in der Enquete leben. Also deswegen Gemeinderat vielleicht gar kein so schlechter Vergleich, aber vielleicht anders als Sie intoniert. Und auch, wir haben ja auch hier nicht irgendwelche Themen verschoben, weil wir sie nicht diskutieren wollten, sondern wir haben Themen verschoben, weil wir 7,5 Stunden halt für die ersten 1,5 Themen gebraucht haben. Weil, wie Konstantin von Notz vollkommen zu Recht dargestellt hat, wir einfach sehr intensiv und auch konstruktiv, zum Beispiel beim Thema Medienkompetenz, um Kompromisse gerungen haben, so dass wir eben nicht jede Partei hier sein eigenes Süppchen kocht, sondern versucht haben, wirklich in vielen Themen eine gemeinsame Linie oder eine mehrheitliche breite Linie zu finden. Und das ist uns gerade, glaube ich, bei dem Thema Medienkompetenz in ganz vielen Bereichen gelungen. Da ist mal ein Vorschlag von der Koalition aufgegriffen worden und dann auch von der Opposition mitgetragen worden oder eben auch umgekehrt. Oder da wurde auch mal kreuz und quer abgestimmt. Aber das ist doch genau der Punkt, dass wir das in dieser Enquete und bei diesem wichtigen Thema auch tun können und tun müssen, indem wir gemeinsam in einer halt dann manchmal auch schwierigen Diskussionsprozess zu einer gemeinsamen Haltung kommen können.
Es ist ja auch eine komplexe Materie, muss man vielleicht zur Verteidigung mal sagen. Herr Freude, Sie sind ja nicht Mitglied, aber als Sachverständiger doch ganz nah dran oder im Grunde auch mit drin in diesem Sitzungsraum. Herr von uns, Sie nicken gerade, er ist doch dann auch Mitglied?
Er ist vollständiges Mitglied, dadurch, dass er Sachverständiger ist.
Ah, ich habe das immer so verstanden. Man hat 17 Mitglieder und 17 Sachverständige. Ah, nee. Die sind alle Mitglied.
Gleichberechtigt. Also die 17 Sachverständigen stimmen gleichberechtigt mit den Abgeordneten ab. Genau. Also jeder Sachverständige hat auch eine Stimme.
Wie ist Ihr Impuls? Sehen Sie es auch so optimistisch wie die beiden Politiker?
Im Wesentlichen ja. Ich denke, wir haben in dem einen guten Jahr viel erreicht. Auch wenn ich in einem Punkt, das passiert selten, aber Jimmy Schulz widersprechen muss. Ich fand doch, dass am vergangenen Montag in vielen Teilen parteipolitische Ressentiments da waren, beziehungsweise parteipolitische Spielchen. Da wurden dann einfach Anträge abgelehnt, nur weil sie von der falschen Partei waren, um es mal ganz platt auszudrücken. Das fand ich ein bisschen schade, aber das kann man natürlich auch verstehen. So läuft das politische Spiel und natürlich gönnt man dem anderen dann irgendwie nichts in einer öffentlichen Diskussion. Aber vielleicht kriegen wir das ja in der nächsten Runde doch noch ein bisschen besser hin.
Zumal ja erschwerend hinzukommt, dass viele Themen auch in der Koalition derzeit diskutiert werden und man dann so ein bisschen den Eindruck hat, dass niemand sozusagen seiner eigenen Partei in der Koalition in den Rücken fallen will. Herr Buß, Sie nicken schon kräftig.
Ja, also ich meine, das, was in der Enquete diskutiert wird, ist ja zu großen Teilen tatsächlich gerade Gegenstand des Gesetzgebungsprozesses, also Stichwort TKG-Novelle, Telekommunikationsgesetzgebung. Da geht es insbesondere um die Frage der Netzneutralität. Insofern fand ich das ein schlechtes Signal, dass vor allen Dingen dieser Zwischenbericht jetzt vertagt wurde. Und der wurde ja nicht vertagt, dieser Teil, weil die Zeit fehlte, sondern der wurde ja ganz am Anfang schon weitergeschoben.
Wobei man da sagen muss, dass der nur auf kommenden Montag vertagt wurde. Ansonsten stimme ich dem natürlich zu, aber es ist jetzt nicht irgendwie nach die Sommerpause vertagt worden.
Aber es ist natürlich, also das stimmt, es ist jetzt eine Woche verschoben und jetzt wollen wir gucken, dass wir das nächsten Montag, wir haben unheimlich viel auf der Tagesordnung und das ist eben auch einfach so, das muss man auch einfach als Grundlage der ganzen Arbeit anerkennen, wir haben uns ein sehr ehrgeiziges Programm gesetzt und es ist dann eben sehr viel für sehr wenig Zeit, die man hat und wenn man es so ausdiskutiert, wie wir das bisher gemacht haben und nicht einfach nur durchstimmt, dann ist es eben auch schwierig, das in dem zeitlichen Rahmen durchzubekommen. Das ist jetzt auch keine Affenschande für die Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft. Alle Enquete-Kommissionen haben bisher ihren zeitlichen Rahmen überschritten, weil es eben, das ist immer so eine Dynamik, es wird dann eben immer detaillierter. Aber zur Netzneutralität eine Sache noch. Natürlich gibt es auch politische Konfliktlinien und es gibt unterschiedliche Ansichten. Und gerade beim Thema Netzneutralität ist das eben so eine ganz grundsätzliche Frage, die vor einem bestimmten politischen Wertekanon eben von unterschiedlichen Seiten anders auch beurteilt wird. Aber auch, dass eben diese Konflikte klar werden, dass diese Linien klar werden, wer sich da wie verhält, um dann das Ziel zu erreichen und dass das eben nach außen auch deutlich wird, das ist ja auch irgendwie dann ein Verdienst der Enquete, wenn man eben diese Profilierung aus diesem bisherigen Nebel der Netzpolitik, wenn da klare Linien zutage treten, wie politische Strömungen auch verlaufen, ist da auch schon viel gewonnen. Insofern ist es nicht eine Katastrophe, wenn wir jetzt streitig abstimmen zum Thema Netzneutralität.
Schafft auf jeden Fall Transparenz, das ist richtig. Und vielleicht, da haben Sie recht, muss man auch nicht immer zu einer Einigung kommen. Vielleicht kann man auch mal Dinge, die offen sind, stehen lassen. Die Frage ist natürlich dann, wie wird am Ende entschieden? Und Herr Schulz, wie unabhängig kann man denn überhaupt agieren, wenn gerade in der Koalition dieses Thema diskutiert wird?
Also in manchen Bereichen musste ja das, und Sie hatten es ja auch gesagt, Netzpolitik steht an ihrem Anfang in Deutschland, mussten ja auch erstmal, und das war übrigens gerade beim Thema Netzneutralität, so die Grundlagen erarbeitet werden. Das war ja vor 2 Jahren noch ein richtiges Feinschmecker-Thema, da kannten sich vielleicht 5 Leute aus in Deutschland damit. Und da musste am Anfang ja auch ein paar in der Enquete erstmal mitgenommen werden auf die Reise. Und da musste erstmal der Begriff definiert werden, denn der Begriff Netzneutralität war am Anfang doch von vielen noch sehr unterschiedlich oder indifferenziert in seiner begrifflichen Definition. Und das war ja erstmal die Grundlagenarbeit, die wir da schaffen mussten. Und auch, ich wüsste nicht, dass also vor 2 Jahren in den Parteiprogrammen, egal welcher Fraktion, eine klare Haltung zur Netzneutralität gestanden wäre. Das heißt also auch die Fraktionen, die Parteien mussten sozusagen erstmal eine Haltung dazu entwickeln. Und allein das, dieser Prozess, dass sich sozusagen Politik mit diesem Thema auseinandersetzt und beschäftigt und zwar intensiv und dazu auch eine Haltung entwickelt, das ist ja schon allein für sich ein Wert.
Glauben Sie denn, dass man da am Montag zu einer Einigung kommen kann? Denn so wie ich es verstanden habe, prallen ja da richtig Philosophien aufeinander. Einmal diese Best-Effort-Ansatz, dass man alle mehr oder weniger gleichberechtigt durchlässt und der andere Ansatz, dass die Provider zum Beispiel darüber bestimmen können. Einfach Freude vielleicht an Sie gefragt. Glauben Sie, dass es da zu einem Konsens kommen kann überhaupt?
Ich befürchte nicht, weil wir da doch sehr viele grundlegend verschiedene Positionen haben. Die Koalition ist eher auf der Ansicht, dass man jetzt hier verschiedene Diensteklassen einführen sollte, beziehungsweise das denn dem Markt überlässt, während die 3 Oppositionsfraktionen und deren Sachverständige der Ansicht sind, dass wir hier eine Regelung brauchen, eine gesetzliche Regelung, die Netzneutralität festschreibt. Ich denke nicht, dass wir da noch auf der Zielgeraden zu einer gemeinsamen Position kommen können. Es gibt ja auch verschiedene Anträge dazu.
Was macht man denn dann? Stellt man im Zwischenbericht fest, dass es halt unterschiedliche Ansichten darüber gibt?
Genau, es wird.
Es wird über die beiden Anträge abgestimmt werden und dann wird einer die Mehrheit bekommen. Vielleicht wird auch absatzweise durchgestimmt werden, das ist, glaube ich, noch nicht 100%ig klar. Und dann wird jeweils ein Absatz die Mehrheit bekommen und der steht dann als Hauptvotum drin und das andere kann dann als Sondervotum noch eingereicht werden.
Also ich glaube ja eigentlich gar nicht, dass wir so weit auseinander liegen. Ich glaube, dass wir im Wesentlichen sogar ziemlich dicht beieinander liegen, dass wir alle Netzneutralität und diskriminierungsfrei, dass wir das alles ganz toll finden. Und ich weiß ganz genau, wie ich das sehe. Ich glaube, der einzige Knackpunkt ist die gesetzliche Verankerung von der Netzneutralität. Und da kennst du meine Haltung ja schon seit langem, dass ich glaube, dass es dem Internet bis jetzt halt nicht gut getan hat, wenn der Gesetzgeber drin rumfuscht, ja.
Da gibt es Kopfschütteln hier,
ja? Ja, da gibt es Kopfschütteln. Also, wenn ich das kurz sagen darf, der Grundstreit, also es ist richtig, wie Jimmy Schulz es sagt, alle Fraktionen sagen, Netzneutralität muss sein. Nur wie man dazu kommt, das ist eben die große Frage. Und da ist der Ansatz der Koalition, wie ich ihn wahrnehme im Augenblick, eher der Wettbewerb sorgt dafür, dass Netzneutralität gewährleistet wird. Und der Ansatz der Oppositionsparteien ist eher, dass die Festschreibung der Netzneutralität den Wettbewerb sichert, ja, und diese monopolistischen Oligopolmechanismen im Netz eher aufgebrochen werden, dadurch, dass man eben festschreibt, dass Netzneutralität sein muss. Das ist ein ganz klassischer im Grunde Ansichtenstreit, auch von marktwirtschaftlichen Grundmechanismen. Und da wird man schwerlich zueinander kommen, aber nachher im Abschlussbericht wird man eben, so wie Alva das gesagt hat, wird man eben sehen können, das ist das Votum der Mehrheit, wobei man immer sagen muss, die Mehrheit muss die Koalition auch erstmal bekommen, weil da ist kein Automatismus drin, das konnte man auch am Montag sehen, das war übrigens, wie ich fand, ganz erfreulich, das zu sehen, dass eben an der einen oder anderen Stelle durch die Sachverständigen, die sich eben nicht in Koalitionsmechanismen einbinden lassen, dann auch mal Sachen die Mehrheit bekommen, die nicht unbedingt die Koalitionsmeinung sind. Und das macht die Enquete auch spannend, dadurch, dass die Sachverständigen eben an manchen Stellen sagen, es mag ja so sein, dass ihr das so seht, aber da bin ich nicht dabei, das sehe ich anders. Und insofern muss man auch erstmal gucken, ob das bei der Netzneutralität so durchgeht oder ob man da irgendwie zu anderen Ergebnissen kommt. Das könnte noch ganz spannend werden.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Sachverständigen ja bestellt sind von den Parteien. Also sie sind dem schon zugeordnet, aber offenbar eben da doch sich relativ unabhängig fühlen, Herr Buß.
es ist wie bei Gutachtern, das sind natürlich der Parteimeinung genehme Sachverständige. Ne? Also der ehemalige Viva-Chef, ich komme gerade nicht auf seinen Namen.
Dieter Gorni.
Genau, der in Sachen Urheberrecht eine ganz klare, harte Linie fährt, passt natürlich zu der Haltung der Partei, die ihn eingesetzt hat.
CDU war das, ne?
Genau. Mhm.
Das stimmt, aber man muss sagen, es gibt wirklich Sachverständige, also und auch Dieter Gorni, er mag im Urheberrecht seine festgefügte Meinung haben, aber in der Enquete werden viele Dinge abgestimmt und er ist auf jeden Fall ein eigener Kopf und es ist eben nicht gesagt, dass er immer mit seiner Fraktion stimmt. Und also bei unseren Sachverständigen kann ich das zumindest zusagen, die haben ihren eigenen Kopf und die lassen sich nicht sagen, so das ist irgendwie grüne Position und da müsst ihr jetzt mitmachen, da zeigen die mir den Vogel. Also deswegen, so einfach funktioniert das nicht. Ja.
Nennen Sie doch mal Namen, wer sind denn diese unabhängigen Sachverständigen, die da auch mal autonom agieren?
Also man kann jeweils nach der Stärke, mit der man selbst mit MdBs vertreten ist, eben Sachverständige benennen. Und wir haben Jeanette Hoffmann benannt, eine vor allen Dingen Urheberrecht sehr bewanderte Wissenschaftlerin, die auch jetzt da sehr entscheidend mitgemacht hat in der Projektgruppe Urheberrecht und das als stellvertretende Vorsitzende auch intensiv mitgestaltet hat, und Markus Beckedahl, der unter anderem netzpolitik.org betreibt, ein sehr bekanntes und großes Blog, und der eben auch schon viele Jahre in der Netzpolitik unterwegs ist. Und genau, da man nimmt natürlich Leute, von denen man irgendwie denkt, sie sind einem nahe von grundsätzlichen Ansichten, aber das ist eben das Spannende, die lassen sich nicht in Fraktionsmechanismen festbinden. Ja?
Also ich kann mir vorstellen, dass die auch selbst nur mitmachen, wenn sie sich so ein bisschen jedenfalls den Parteien oder den Gedanken, den Ideen der Parteien nachfühlen.
Na klar.
Oder
na
Herr Freude, wie war das bei Ihnen?
Ja, natürlich geht man nicht für eine Partei als Sachverständiger in so eine Kommission, wenn man die jetzt vollkommen ablehnt. Das ist natürlich klar. Mehrere von den Sachverständigen wurden auch von mehreren Parteien dann gefragt. Also das ergibt sich dann auch. Und dann muss man irgendwie auswählen, wen man dann nimmt. Und dann hat vielleicht der eine ein bisschen früher gefragt als der andere und so. Also das sind natürlich alles Sachen, die reinspielen. Aber ich halte es auch für sehr wichtig, festzuhalten, dass wir Sachverständige eben nicht den Parteien und Fraktionen zugeordnet sind. Einige sind Parteimitglied, andere sind es nicht. Aber wir sind frei in unserer Abstimmung. Also wir sind nicht an irgendwelche Fraktionsdisziplinen oder Ähnliches gebunden. Auch wenn natürlich in der Koalition ist es sicherlich noch eine andere Situation aufgrund dessen, dass man in der Regierung ist, da natürlich ein bisschen mehr Druck auf die Sachverständigen ausgeübt wird, vielleicht doch jetzt da ein bisschen die Linie zu vertreten als bei der Opposition.
Das Stichwort Urheberrecht ist schon gefallen. Urheberrecht ist ja auch so ein Thema, wo der Zwischenbericht verschoben worden ist. Herr Buß, wo lag denn da der Dissens? Was war das Problem?
Ja, in Teilen verschoben. Ne? Also es wurden ja zu,
aber er wurde nicht verabschiedet.
Das war ja, glaube ich, eine reine Zeitfrage. Also irgendwann war es 22 Uhr und ist verständlich, dass dann irgendwann mal unterbrochen werden muss. Grundsätzlich wollte ich noch sagen, ich finde, es tut der Sache extrem gut, dieses Modell der Enquete zu haben, zumal es ja hier wirklich um Zukunftssicherung geht. Ich hoffe, dass das auch den einzelnen Abgeordneten, die in der Enquete sitzen, tatsächlich klar ist, welche Tragweite sozusagen Entscheidungen und Grundpositionierungen haben können, gerade beim Urheberrecht auch, aber vor allem bei der Netzneutralität. Und es wird extrem spannend zu beobachten sein, ob die Empfehlungen der Kommission am Ende auch beim Gesetzgebungsprozess sozusagen ebenfalls mehrheitsfähig bleiben oder ob sich da wieder andere Interessen durchsetzen. Da wird ja im Hintergrund dann wieder das übliche Lobbying stattfinden. Und also ich hoffe sehr, dass man sich da bewusst ist, wie wichtig da die grundlegenden Entscheidungen dann am Ende doch sind.
Also wenn da ernste Sorge besteht, das kann ich total versichern, dass wir uns unserer Verantwortung da bewusst sind und dass das ein wichtiges Thema ist. Das muss man den Netzpolitikerinnen und Politikern der Fraktionen echt nicht sagen, denn die machen das ja nun, weil sie das selbst als ein wichtiges Thema erkannt haben und das auch versuchen, eben in den eigenen Parteien und Fraktionen den Stellenwert zuzubringen, die das verdienen. Aber ich wollte nochmal Bezug nehmen auf das Urheberrecht, denn beim Urheberrecht, das ist ein schönes Beispiel, wird eben deutlich, auch da gibt es natürlich ganz starke politische Interessen, die man natürlich als Lobbying bezeichnen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lobbying, diese Interessenwahrnehmung von einzelnen gesellschaftlichen Teilen in die Politik hinein, das ist ein fester Bestandteil auch unseres demokratischen Systems.
Wenn es transparent ist, dann.
Wenn es transparent ist, ja. Und die Musikindustrie hat eben eine bestimmte Haltung zu dem gesamten Thema, weil in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich irgendwie Geld verdient wurde mit dem bestehenden Urheberrecht. Und die interessante Frage ist jetzt, ob man gesellschaftlich den Anspruch formuliert vor dem Hintergrund der Digitalisierung und dieses technologischen Umbruches eben, ob wir uns rantrauen und das Recht verändern, um das anzupassen, weil wir eben einfach erkennen, dass sich hier so fundamentale Dinge technisch verändert haben, dass das alte Regime in der Form, das alte Rechtsregime in der Form nicht mehr funktioniert. Und das ist ein Prozess. Und das will ich auch nochmal sagen, wenn man das demokratisch ernst nimmt, und dann das gilt gerade für die Netzpolitik, man muss immer, es gibt natürlich eine kleine Elite von Leuten, die da ganz weit vorne das mitdenkt, das alles technisch versteht und das voll im Herzen trägt und die Wahrheit meint, erkannt zu haben. Aber man muss es eben wirklich auch rückkoppeln. Man muss es schon in die Fraktionen und in die Parteien verständlich machen, was wir tun, aber natürlich auch in die Bevölkerung. Und gehen Sie mal auf die Fußgängerzone, ja, im nächsten Wahlkampf. Ja, ich mache ja immer so Straßenwahlkampf, verteilt man Zettel, spricht mit den Leuten, ja, und dann Mindestlohn, kein Problem, ja, das versteht jeder. Aber dann Netzneutralität, nicht? Da muss man schon zwei, drei Sätze, damit die Leute überhaupt erkennen, dass das ein wichtiges Thema auch für sie ist und dass es da eine Entscheidung zu fällen gilt. Und das ist einfach etwas, was man den Leuten auch sagen muss, denen es immer nicht schnell genug geht. Wir müssen eben auch diese Transformations- und Kommunikationsleistung bringen, diese Themen in die Bevölkerung zu tragen und Netzpolitik eben wirklich demokratisch rückzukoppeln.
Ist natürlich wirklich spannend die Frage, was passiert am Ende mit diesen Handlungsempfehlungen, die ja letztendlich dann im nächsten Jahr erst abschließend gegeben werden. Es gibt ja zum Beispiel auch die Kritik von Jörg Thaus, der sagt, die Leute, die aus den Fraktionen in der Enquete-Kommission sitzen, die sind ja gar nicht richtig verankert in diesen Fraktionen.
Dass gerade er das sagt, ja, ist natürlich auch schon wieder bezeichnend.
Ja. Aber können wir ja mal loskoppeln von ihm?
Also ich meine, Jörg Thaus meckert jetzt natürlich immer ein bisschen rum, aber er würde genauso in der Enquete sitzen, wenn er noch im Bundestag wäre, wie die anderen, die jetzt drin sitzen. Also das ist natürlich so ein bisschen Show auch. Und ich meine, das ist okay, man sollte aber halt nicht alles auf die Goldwaage legen, was er schreibt.
Und mal inhaltlich gefragt, die Verankerung in der Fraktion?
Bei uns ist das ganz klar geregelt. Wir haben da ja diejenigen ausgewählt in der Fraktion, die sich mit dem Thema vorher schon beschäftigt haben. Übrigens alle drei jetzt bei uns in der FDP-Fraktion kommen aus der Branche, kommen, haben sich seit vielen Jahren mit dem Internet beschäftigt. Ich selber bin ja auch Unternehmer in diesem Bereich seit fast 20 Jahren und das ist jetzt, glaube ich, mein 23. Jahr in der Online-Welt. Und also das war ja vollkommen klar, dass die Fraktion natürlich die Leute da hineinschickt, die auch sich mit dem Thema auch ein bisschen auskennen vielleicht oder sogar ein bisschen mehr auskennen. Und auf der anderen Seite über die Rückkopplung in der Fraktion. Also ich habe ganz am Anfang mal in meiner ersten Obleute-Runde wusste ich nicht so, wie die Entscheidungsprozesse da laufen. Und
denn die sind ja Obmann für neue Medien.
Obmann für neue Medien und Obmann in der Enquete. Und da war das halt so, musste ich mal fragen, ja, wie ist das denn bei den anderen? Da wird immer müssen die mehr erst noch ihren Fraktionsvorstand fragen, wenn sie was entscheiden wollen. Und dann sagte die damalige Fraktionsvorsitzende Birgit Homburger zu mir, Jimmy, das ist doch Quatsch, wir haben dich doch dahin gewählt, damit du entscheidest. Mach mal, wenn du Mist baust, musst du in der Fraktion ausbaden. Aber jetzt entscheidest du erstmal, da musst du mich nicht fragen. Also wir haben da relativ freie Hand. Was wir natürlich machen, und das machen die anderen Fraktionen mit Sicherheit genauso, ist, bevor wir zum Beispiel in diese Verhandlungen hineingehen, zu Netzneutralität oder sowas, wenn es in die entscheidende Phase geht, schreibe ich dann zum Beispiel ein Papier, wo ich mal meine Haltung aufsetze. Die wird dann in den Arbeitsgruppen durchdiskutiert und dann wird sie am Ende in der Fraktion abgestimmt. Und mit diesem Papier gehe ich dann in die Verhandlungen rein. Und das ist sozusagen die Rückendeckung, die ich da habe.
Herr Buß, wie schätzen Sie das ein als Außenstehender, als Berichterstatter?
Also die Positionen sind ja zum Teil auch, die gibt es ja schon, die kann ja zum Teil jeder nachlesen. Also es gibt ja viele Positionen, die sind wir auch wieder bei der Netzneutralität, die schon Gegenstand der Diskussion waren, die im Plenum Gegenstand waren, die in Antworten der Regierung Gegenstand waren und die lassen sich natürlich, ich glaube, dass es da relativ wenig auch Spielraum gibt, dass sich da die Positionen ändern. Also ich würde nicht, nicht annehmen, dass bei der Frage der Netzneutralität eine Fraktion die Meinung ändert. Und es gibt da die eine Position oder die andere und nichts dazwischen.
Hm. Ja. Also wenn ich noch eine Sache zu dieser Verankerung sagen soll, wobei das natürlich albern ist, jetzt zu sagen, ja, also wir sind alle so super verankert in unseren Fraktionen, das ist der helle Wahnsinn. Nur weil Taus irgendwie morgens mit seiner Katze unharmonisch den Morgen verbracht hat und dann irgendwas getwittert hat, ja. Aber man muss sagen, es geht ja im Grunde um die Wichtigkeit des Themas selbst und dass der Deutsche Bundestag diese Enquete einsetzt, die auch erhebliche Kosten verursacht, ja, und eine Wahnsinnsarbeit verursacht, auch für die Verwaltung, ja. Das ist so ein Zeichen. Wir haben jetzt als Grüne Bundestagsfraktion letztes Jahr einen riesigen Kongress, den größten Kongress, den die Grüne Bundestagsfraktion jemals gemacht hat, zur Netzpolitik gemacht, ja. Also das Thema ist, man kann ja über vieles streiten und so weiter, aber das Thema ist angekommen. Und jetzt muss man es eben mit Muße entwickeln. Und man kann ja auch mal alle anderen Enquetes dieser Welt angucken und sich dann genau betrachten, was davon 1:1 umgesetzt worden ist. Damit will ich jetzt nicht die Erwartungen zurückschrauben, weil ich tatsächlich das Ergebnis dieser Enquete nicht darin sehe, dass wir nachher ein 1200-seitiges Programm auswerfen und das wird dann sauber abgearbeitet in den nächsten 4 Jahren und Beschluss für Beschluss geht durch den Deutschen Bundestag. So wird es auf keinen Fall laufen, ja. Aber dass man die Kernpunkte eben sieht, die Kernstreitlinien erkennt und dass man dann auch für die Wahlkampferstellung für den nächsten Bundestagswahlkampf 2013, dass alle Parteien eben ein netzpolitisches Profil entwickeln und da dann auch mit um Mehrheiten streiten. Ich finde, das ist sozusagen der demokratische Prozess und die demokratische Leistung, die diese Enquete bringen muss. Hm. Ja.
Ich komme nochmal zurück zu den Zwischenberichten. Wir waren stehen geblieben beim Urheberrecht, der ja auch noch nicht verabschiedet worden ist. Herr Schulz, wie kann man da die Frontlinien mal beschreiben? Das wurde vorhin hier mit der Netzneutralität sehr schön und anschaulich formuliert. Lässt sich das beim Urheberrecht auch so klar darlegen?
Also beim Urheberrecht habe ich ja auch eine ganz andere Meinung, weil ich es eigentlich schade fand, dass die Enquete, deren Auftrag meiner Meinung nach eben nicht ist, und ich glaube, das ist unserer aller Meinung, in der Tagespolitik herum zu fuhrwerken, und jetzt ist ja gerade in der Diskussion der dritte Korb zum Urheberrecht, und meiner Meinung nach ist eben nicht Auftrag der Enquete-Kommission, jetzt hier über jeden Halbsatz in den Entwürfen des dritten Korbes herum zu vorwerken, sondern mal so ein bisschen so eine große Gesamtlinie zu finden, wie könnte denn Urheberrecht in einer digitalisierten und vernetzten Welt der Zukunft aussehen. Und das ist ja vollkommen klar, dass man das mal grundsätzlich betrachten muss, ja. Das Recht stammt ja aus einer Zeit, als es noch üblich war, dass man einen Gedanken auf einen physikalischen oder ein Musikstück oder was auch immer auf einen physikalischen Träger band. Und diesen Träger kann man von Inhalt kann man dann verkaufen, vermieten, verschenken, verleihen oder sonst was damit machen. Aber das Geschäftsmodell ist ja tot. Das gibt es ja heute schon nicht mehr. Das war ein tolles Modell seit Gutenberg, ja, also dem anderen. Und da hat man dann halt Bücher, Zeitungen, CDs, Schallplatten, also diese großen schwarzen Scheiben für diejenigen, die das nicht mehr kennen, getauscht, verhandelt, gehandelt und weiter verschenkt. Aber das Modell ist ja nicht mehr existent.
Ich glaube, das haben wir auch alle schon relativ präsent, weil die Zahlen ja für sich sprechen. Mich interessieren die Frontlinien.
Genau,
ne?
Ja, genau, aber das ist der Punkt. Und deswegen hatte ich vorgeschlagen in der Enquete, dass wir einfach mal vielleicht als Idee alles, was wir über Urheberrecht wissen, alle Gesetze, alle äußeren Zwänge, alle Geschichte einfach mal über Bord werfen. Ein Whiteboard,
weißes Blatt.
Ein Whiteboard nehmen, ja, ein Whiteboard nehmen und die Idee eines Urheberrechts in der digitalisierten und vernetzten Welt schreiben, wie sie perfekt aussehen könnte. Ob es das überhaupt gibt, weiß ich nicht, aber die Idee darüber nachzudenken, finde ich schon relativ interessant. Und nicht, weil wir das daraus dann natürlich, wie Konstantin von Ost schon richtig gesagt hat, daraus wird dann kein Gesetz werden, das ist schon klar. Aber man hätte einen Leuchtturm, an dem man sich bei zukünftiger Gesetzgebung vielleicht etwas orientieren könnte. Das wäre meiner Meinung nach eigentlich Auftrag der Enquete und nicht eine Tagespolitik herumzuvorwerken. Deswegen ist jetzt sozusagen Ihre Frage, wo jetzt die Kampflinien in dem Bereich liegen, eher eigentlich falsch gestellt, weil ich glaube, dass wir dort leider eben nicht diesen mutigen Versuch, diesen mutigen Ansatz genommen haben. Das wäre mir lieber gewesen, war aber also insgesamt wohl nicht mehrheitsfähig.
Das ist weil man da vielleicht dazu sagen muss, dass die Enquete ja nicht wirklich in der Tagespolitik herumfuhrwerkt, auch wenn zu tagespolitischen Themen dann Empfehlungen kommen. Tagespolitik kommt dann rein, wenn es dann vor allen Dingen auch von der Union heißt, naja, aber das besprechen wir nicht, weil das kollidiert ja gerade mit unserem jetzigen Gesetzgebungsvorhaben. Und ich denke, die Enquete ist ja eher langfristig angelegt und sollte mit diesen Sachen eben nicht kollidieren und sollte deswegen auch nicht gestoppt werden, nur weil man gerade sich vielleicht in der Koalition zu dem einen oder anderen Thema auch nicht einig ist. Also das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Jetzt haben wir die Union nicht hier, aber Herr Schulz, Sie sind ja zumindest Koalitionspartner. Hat die Union dazwischen gefunkt? Hat die zurückgepfiffen oder so?
Nein, wie gesagt, die Frage ist falsch. Also wenn jetzt um die Schuldfrage geht.
Ob die Union zurückgepfiffen hat.
Nein, Schuld ist ja ein schwieriger Begriff.
Aber Sie fragen jetzt, okay, wer ist dran schuld? Wer hat die Tagespolitik hineingebracht? Derjenige, der den Antrag stellt zur Tagespolitik oder derjenige, der sagt, das können wir nicht behandeln, weil es Tagespolitik ist? Also das ist natürlich falsch.
Ich wollte nur wissen, ob die Union zurückgepfiffen hat.
Ich denke, es gibt halt so ein paar Themen, bei denen kommen wir eigentlich nicht daran vorbei, die auch anzusprechen. Also das Thema Netzsperren ist so ein Thema, was in vielen Bereichen auftaucht. Aber auch im Urheberrecht gibt es das eine oder andere. Und man kann dann meines Erachtens nicht sagen, aber nö, das ist ja Tagespolitik, das dürfen wir jetzt nicht besprechen. Weil dann wäre der Sinn dieser Arbeitsgruppen in Teilen einfach obsolet. Also von daher sollte man da schon ein bisschen vorsichtig sein, wo man sagt, naja, darüber reden wir jetzt nicht.
Aber deswegen Thema Netzsperren uns genau ab.
Von Notz mal ganz kurz das Wort, der hat nämlich schon dreimal angesetzt, dann Sie.
Nein, also man muss ja auch fairerweise, Alva, sagen, es ist natürlich politisch-kommunikativ einfach ein Problem für die Koalition, wenn sie eben eine bestimmte Gesetzesinitiative gerade laufen hat. Und es könnte sein, dass in der Enquete in derselben Woche genau die gegenteilige Sache die Mehrheit findet. Das ist politisch einfach ein Problem. Man kann sich jetzt darüber irgendwie echauffieren, aber wenn wir das redlich diskutieren, dann muss man sagen, da besteht natürlich irgendwie der politische Bedarf, das von der Platte zu ziehen. Ja, man mag es ja unerfreulich finden, aber es ist einfach faktisch so. Ich finde, dass diese Überlegung von Jimmy mit dem Whiteboard oder dem weißen Blatt Papier, dass das einen großen Reiz hat. Aber es ist natürlich total hinfällig, wenn man bedenkt, dass es um eine Multimilliarden-Dollar-Industrie geht, rechte Verwertung. Und insofern wird das nicht möglich sein, da völlig neu was zu gießen und alles neu zu machen. Aber die interessante Kernfrage, und da verläuft meiner Ansicht nach im Urheberrecht die Schiene, ist eben, ob man angesichts der Veränderung sagt, wir wollen das bestehende Urheberrecht erhalten und mit den Mitteln besserer Repression, also besserer Rechtsdurchsetzung, härterer Rechtsdurchsetzung, das alte Recht bewahren, weil es sich bewährt hat. Oder ob man sagt, diese Repressionskiste, Online-Überwachung, Sperren, Abschaltung, Three-Strikes-Geschichten, Abmahnungen, das ist alles nicht der Weg. Damit wird man niemals eine gesellschaftliche Akzeptanz bekommen. Und wir müssen aufgrund der Veränderungen, ähnlich wie auch der Buchdruck eben ganz massive Veränderungen ausgelöst hat, muss eben auch die Digitalisierung rechtliche Veränderungen auslösen. Wir müssen das Recht verändern. Aber da kriegt man eben massiven Widerstand, weil viele von der alten Struktur eben profitiert haben, und das meine ich jetzt gar nicht unredlich, sondern vieles hat eben funktioniert mit den Verwertungsgesellschaften, mit dem alten Urheberrecht, mit den Verlagen und so weiter. Das ist ein großer Mechanismus und da gibt es massive Widerstände. Und die Frage ist eben, ob sich hier eine eher progressive Linie durchsetzt oder eine eher repressive.
Ich will auch gar nicht künstlich irgendwelche Fronten aufmachen, Herr Buß, aber kann man so diese Linien beschreiben, also wo der Dissens eventuell dann auch bestehen wird vor der Verabschiedung, dass die einen eben härtere Sanktionen fordern, strengere Gesetze, um Urheberrechtsbrüche zu ahnden und die anderen eher für ein fortschrittlicheres Urheberrecht sind?
Ja, ich glaube, das ist zweifelsohne einfach die Frontlinie, an der sozusagen sich gerade abgearbeitet wird. Aber auch da bin ich der Meinung, wird sich in den Fraktionshaltungen nichts verändern. Also ich habe auch grundsätzlich eher so ein Problem damit, dass am Ende dieser Enquete-Kommission Handlungsempfehlungen stehen. Ich finde, damit wird vorgegaukelt, dass da Politiker mit Betroffenen sowohl aus Sicht der Netzgemeinde, sage ich mal, als auch der Industrie Hand in Hand objektiv Entscheidungen fällen. Das ist ja nicht der Fall. Wir bleiben ja einfach in den alten Entscheidungsfindungen. Ich finde, so eine Enquete ist eine wunderbare Möglichkeit, eine einer Fortbildungsveranstaltung, einer großen Fortbildungsveranstaltung für die Politik, einen sehr intensiven Dialog zu führen. Und ich finde das mit diesem sozusagen, wir skizzieren mal auf einer grünen Wiese, um das nächste Bild zu bedienen, eine Ideallösung, das finde ich tatsächlich sehr hervorragend. Und dass da sozusagen am Ende eine Art Reader steht und eine große Pro- und Kontraliste für die jeweiligen Entscheidungen, die ja dann wieder an ganz anderer Stelle getroffen werden. Und ich meine, eine der Schlagzeilen jetzt, die die Enquete bisher produziert hat, war, jeder Schüler braucht einen Laptop oder soll einen Laptop bekommen. Dafür ist die Bundesebene nicht zuständig. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, jeder unterschreiben würde. Die aber
Herr Schulz nicht.
Nein, nein, ich würde das sehr wohl unterschreiben, aber ihre Behauptung, dass das jeder unterschreiben würde, das glaube ich auf keinen Fall. Die Widerstände gegen einen solchen Beschluss waren erheblich. Mhm. Erheblich. Da müssen Sie mal mit den Bildungspolitikern aus den Ländern sprechen.
Mhm. Aber Herr Buß, wenn Sie sagen, Handlungsempfehlungen, das ist nicht das richtige Signal am Ende, was sollte aus Ihrer Sicht dann am Ende da stehen?
Ne, dass am Ende eben nicht Handlungsempfehlungen, dass das nicht vorgegaukelt würde, als würden da wirklich Entscheidungen getroffen werden, das werden sie ja nicht. Die Leute gehen dann in ihren Parlamentsbetrieb zurück, in den klassischen, in die Gesetzgebung, TKG-Novelle. Und dann sind die Fraktionen wieder unter sich und dann gibt wieder möglicherweise jemand anderes, gibt wieder die Linie vor. Und wie gesagt, ich finde, die Enquete ist ein wunderbares Mittel einer großen Fortbildungsveranstaltung.
Ganz kurz, wir haben ja schon festgestellt, sie hat Transparenz geschaffen. Ja. Also das ist was ganz Positives.
Kaum Beteiligung beispielsweise.
Dazu kommen wir gleich noch zur Bürgerbeteiligung. Hat Aufmerksamkeit geschaffen für Themen? Hat sie denn auch einen Lernprozess irgendwie? Da haben sie neue Erkenntnisse gewonnen? Ist da was Neues bei rumgekommen, wenigstens bei den Leuten, die dabei sind?
Ja, also Leute, nicht nur bei den Leuten, die dabei sind, das natürlich auch, es wäre auch ein Witz, ja, wenn man nun Fachanhörungen und alle möglichen Dinge macht und man hört die ganze Zeit nur Dinge, die man schon immer gehört hat. Aber es ist eben nicht nur, und ich wehre mich gegen diese, ich sag mal, Überheblichkeit, dass es eine Fortbildungsveranstaltung für Politiker ist, ja. Das mag es ja auch sein. Es ist eine Abbildung eines gesellschaftlichen Prozesses. Und da wir nicht von sieben Weisen regiert werden, sondern die Politik, die in Berlin gemacht wird, demokratisch rückgekoppelt und legitimiert werden muss, ist es eben auch ein Lernprozess für die ganze Gesellschaft. Und diese Radiosendung, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Enquete eben genau das auslöst. Man redet in der Öffentlichkeit über diese Themen. Das hat man in den letzten Jahren nicht getan. Das ist meinetwegen auch die Schuld der Politik. Aber die Politik wird eben auch alle vier Jahre legitimiert. Und das will ich nochmal sagen. Also man kann natürlich das beklagen. Dann geht alles wieder zurück in die Fraktion und dann hocken da die Leute, die da eben hocken. Aber die da eben hocken, die werden alle vier Jahre gewählt. Und wenn die Fraktion XY 35% bekommt und das jedes Mal bei den Wahlen, ja Gott, dann ist das halt so. Dann werden diese Leute eben dahin geschickt. Und wenn man den demokratischen Prozess ernst nimmt, dann muss man sagen, nehmen wir mal das Thema Netzneutralität. Wir werden 2013 in dem Bundestagswahlkampf, wird das ein Thema werden. Und zwar nicht nur für 0,01% elitärer Netzfuzzis, die schon immer wussten, was da richtig ist, sondern dass die Leute eben sagen, ja, du, das interessiert mich. Und oder diese ganze Frage Universaldienste, Netzversorgung, ja, von 1.300 Gemeinden in Schleswig-Holstein haben 800 keine adäquate Netzversorgung. Das wird ein Thema werden im nächsten Bundestag. Wahlkampf. Die Leute kriegen ihre Grundstücke nicht mehr verkauft, weil es keinen angemessenen Internetanschluss gibt. Also diese Erkenntnis, diese gesellschaftliche Erkenntnis, die dann auch eine politische ist, dass Netzpolitik eben ein ganz zentrales Politikfeld ist und da Entscheidungen für jeden irgendwie Auswirkungen haben, das ist das, was wir leisten müssen.
Holen wir mal die Gesellschaft rein. Der Bürger sollte ja der sogenannte 18. Sachverständige werden, aber irgendwie ist er das nicht richtig geworden. Irgendwie hat das mit der Beteiligung nicht so geklappt wie vorgesehen, Herr Freude. Was ist da passiert?
Ja, also wir hatten am Anfang lange darüber diskutiert, wie wir denn diesen 18. Sachverständigen, also die interessierte Öffentlichkeit, einbeziehen können. Das war mit einigen Diskussionen verbunden. Wir haben dann ein Konzept verabschiedet, in dem verschiedene Sachen vorgesehen waren. Auch die Auswahl eines Online-Werkzeuges.
Adhocracy
wurde dann ein paar Wochen später ausgewählt. Und ja, dann dauerte das. Und dauerte. Und es gab ein Angebot von dem Dienstleiter des Bundestages, das dann entsprechend umzusetzen. Und der Ältestenrat hat gesagt, nö, ist zu spät, ist zu teuer und wollen wir nicht. Und naja, es war dann den meisten irgendwie klar, dass das eher vielleicht doch ein paar andere Gründe hat. Und dann haben wir Sachverständige, haben sich einige zusammengesetzt und gesagt, dann machen wir es eben selbst. Und haben einen Antrag geschrieben, der vorgesehen hat, dass innerhalb von 2 oder 3 Tagen das Adhocracy installiert wird, dass keine Kosten dem Bundestag entstehen und dass auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, die entsprechend das Ganze begleitet. Und das hat dann nach langer Diskussion eine Mehrheit, sogar einstimmig, in der Kommission gefunden. Und 3 Tage später hatten wir das Werkzeug. Hm. Das Problem war natürlich, dass in den ganzen Arbeitsgruppen die Texte schon sehr, sehr weit fortgeschritten waren, die Öffentlichkeit nicht mitgekriegt hat, wie die ganzen Diskussionen gelaufen sind. Und deswegen war es sehr schwierig, da Sachen einzubeziehen bzw. sich zu beteiligen. Dennoch haben wir in allen Projektgruppen Vorschläge aus dem Beteiligungswerkzeug mit aufgenommen. Also das ist nicht so, dass es irgendwie untergeht, aber...
Aber dass es erst so geblockt wurde... Daniel Buß, fürchtete man die Aushebelung der parlamentarischen Demokratie, wie manch einer schrieb?
Ja, das mag sein. Das Problem ist, glaube ich, dass da auch Menschen die Entscheidungen getroffen haben, die eben nicht, ich sag mal, sich der digitalen Welt geöffnet haben, wie viele, die in der Enquete sitzen. Und das zeigt auch, wie groß der Nachholbedarf auch noch und der Lernprozess auch in der Bundestagsverwaltung sein muss. Ich fand das erschreckend, dass beispielsweise gar nicht bei der letzten Sitzung Menschen die Möglichkeit hatten, über einen Livestream der Debatte zu folgen.
Letzte Woche Montag.
Letzte Woche.
Also diese Woche Montag, ne?
In dieser Woche, genau. Diese Woche Montag. Mhm. Jetzt am kommenden Montag wird es wieder einen Livestream geben. Das ist völlig unberechenbar, was schlicht damit zu tun hat, ob Bundestags-TV die Sitzung live überträgt oder nicht. Da ist nicht jemand in der Lage, zusätzlich auf den Knopf zu drücken und zu sagen, dann machen wir es halt nur als Stream und nicht auf dem klassischen Kanal.
Also das stimmt und sicherlich hätte vieles auch geschmeidiger am Anfang laufen können und wir hätten uns das auf jeden Fall gewünscht und alle, die hier im Raum oder zugeschaltet sind, an denen ist es nicht gescheitert, wenn ich das mal so sagen darf. Aber man muss eben auch sehen, auch Beteiligungsmöglichkeiten sind eben nur ein Baustein. Viel Beteiligung ist auch von dem jeweiligen Thema abhängig. Also nehmen wir mal den Datenschutz. Das ist einfach ein massiv verrechtlichtes Thema. Das ist wirklich komplex und mit Rechtsprechung und Grundgesetz, Verfassungsmechanismen und so einfach ein diffiziles Thema, bei dem man steile Thesen vielleicht in 140 Zeichen mal hinschreiben kann. Aber wenn man eben da ein dickes Brett bohren will, muss man sich ziemlich genau damit auseinandersetzen, was man vorschlägt. Und die Beteiligung war auch aufgrund der Umstände, die eben genannt wurden, mangelnde Transparenz, wenig Zeit, kurzes Zeitfenster war eher mau. Aber jetzt die Projektgruppe Demokratie und Staat zum Beispiel, die sich jetzt gerade erst konstituiert hat, die am nächsten Montag sich das erstmal trifft und Aufgaben verteilt, da sind, ich glaube, bald 1000 Anmeldungen von Leuten, da gibt es über 1000 Kommentare und Vorschläge, wie das laufen soll. Und da ist die Beteiligung unheimlich gut. Das ist auch ein griffiges Thema. Da haben die Leute was zu sagen und Interesse dran und sagen, wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung und so. Und deswegen würde ich das da auch noch nicht abschließend sagen. Was auf jeden Fall aus meiner Sicht auch wichtig ist, dass man eben nicht suggeriert, dass hier parlamentarische Mechanismen ausgehebelt werden können.
Gab es denn diese Sorge?
Die gab es, ja. Es gab die Sorge von Leuten, da bestimmen dann auf einmal irgendwelche anonymen Menschen im Internet, was wir hier machen müssen, das natürlich, ja, ein bisschen irrational, das so zu glauben. Aber man muss sich eben auch klar machen, dass das Parlament letztlich, dass die demokratische Legitimation hat, sich selbst, wenn 2000 Menschen sich beteiligen würden und für irgendwas stimmen würden, 2000 Menschen angesichts von 82 Millionen, das ist auch keine demokratische Legitimation. Aber so wie Politiker früher gesagt haben, im Wahlkampf bin ich mehrfach angesprochen worden und habe gesagt bekommen, ich soll es so und so machen, das war früher ist heute noch ein ganz gängiges Argument, um eine bestimmte Haltung zu legitimieren, so kann man ja auch die Meinung im Netz einholen. Und wenn wir zu einem bestimmten Punkt bei Adhocracy eine Abstimmung haben und da stimmen 1200 gegen 20 für ein bestimmtes Ding, dann ist das keine demokratische Legitimation, aber es ist doch ein Zeichen dafür, dass hier eine bestimmte Gewichtung, ein bestimmtes Interesse vorhanden ist. Und ich hoffe, dass es uns genau gelingt, so diese Impulse und Anregungen und Gedanken und teilweise auch sehr konkreten Vorschläge eben aufzunehmen und auch in das Abschlussprodukt, das wir dann da haben, irgendwie einzupflegen.
Kann man denn es quantifizieren, wie viel da bisher mitgemacht haben?
Ja, die Anmeldezahlen sind ja öffentlich, sind so, glaube ich, 1600 Personen ungefähr, die sich da angemeldet haben.
Genau.
Übrigens, das muss man auch in Relation setzen, zum Beispiel auf der Webseite, die wir vorher mit einem Forum das begleiten lassen haben, bevor wir Adhocracy hatten, da waren, glaube ich, 70 Bürgerinnen und Bürger aktiv. Also da haben wir schon, wir hatten in der ersten Woche, glaube ich, mit Adhocracy, in der ersten Woche schon 1000 Anmeldungen. Also die Erwartungshaltung war da groß. Natürlich ist das, und das hat Konstantin von Otz ja vollkommen richtig gesagt, das ist ja bei 82 Millionen Bürgerinnen und Bürgern ist das nicht repräsentativ. Aber darum geht es uns heute ja auch gar nicht, sondern um diesen Start einer kleinen Revolution. Ich glaube nämlich schon, dass es eine kleine Revolution ist. Dieser Ausschuss ist der erste, also wir müssen ja auch gucken, wo wir herkommen.
Ja.
Ja, das ist der erste Ausschuss des Deutschen Bundestages, der grundsätzlich öffentlich tagt. Alle anderen tagen nicht öffentlich. Wir haben also hier schon eine gewisse Transparenz geschafft. Wir veröffentlichen alle Dokumente. Auch das ist vollkommen neu für den Deutschen Bundestag. Und was wir hier geschaffen haben mit dem Tool Adhocracy, das mag auch sein, dass wir dann irgendwann etwas anderes einsetzen. Das ist ja nicht die einzige Software in diesem Bereich. Aber dass wir einen Dialog geschaffen haben, auch das gibt es in keinem anderen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich war zu dem Thema bei der South by Southwest Interactive in Austin gewesen, habe das in einem Panel mal erzählt. Saßen ja auch viele Politiker aus aller Herren Länder dabei. Die waren höchst erstaunt, wie weit wir in der Bereich der Bürgerbeteiligung hier gehen. Das macht kein anderes Land auf der Erde.
So ist das.
Und das finde ich, das sollte man vielleicht mal wirklich auch von der positiven Seite sehen. Das ist ein Experiment, was wir hier machen. Ein Experiment, wie Demokratie in der Zukunft aussehen kann. Wir wissen noch nicht, wo wir landen und wie das funktionieren wird. Ob das Tool sein wird oder ein anderes Tool oder eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Aber die Basis dafür ist Transparenz und Dialog. Und dafür haben wir, glaube ich, jetzt ein ganz erstes wichtiges Zeichen gesetzt. Wir probieren das mal aus. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn das funktioniert und wir müssen ja auch erstmal die Regeln dafür auch noch definieren. Da sind wir ja auch noch am Anfang. Das ist ja ein Prozess, den wir auch als Politik und mit der Gesellschaft zusammenführen müssen. Wie funktioniert das denn, ab wann darf ein Votum übernommen werden? Das machen wir momentan so mal einfach so aus der Hand geschüttelt manchmal und überlegen. Aber wir machen uns ernsthaft Gedanken, wie kann man das sozusagen in ein Regelwerk schaffen, wie funktioniert Bürgerbeteiligung. Das kann zum Beispiel auch im Petitionsausschuss neue Impulse setzen. Da muss man mal mit Sicherheit drüber diskutieren. Aber das ist unheimlich spannend.
Und Sie wollen ja auch noch weitergehen. Ne? Nächste Woche Mittwoch gibt es eine Pressekonferenz, die ist übertitelt mit Enquete-Kommission erweitert Bürgerbeteiligung. Was haben Sie da vor?
Ja, also in der Pressekonferenz soll meines Wissens nach einfach das Adhocracy vorgestellt werden. Neue Beteiligungsformen haben wir jetzt erstmal nicht. Ich denke, wir müssen auch die Sachen jetzt auf die neuen Projektgruppen projizieren. Und ansonsten das, was eben gesagt wurde, kann ich voll unterstreichen. Also wir müssen da einfach mal experimentieren, wie das aussieht. Man muss sich vielleicht auch mal vorstellen, was denn dieser 18. Sachverständige ist. Man sollte sich das vielleicht so vorstellen, da ist ein 18. Sachverständiger, der aber bei den Sitzungen jedes Mal krank ist und nicht teilnehmen kann. Aber er kann Papiere einreichen. Und genauso wäre das mit diesem Online-Tool. Darüber können Papiere eingereicht werden. Wie dann aber darüber abgestimmt ist, das entscheiden die Anwesenden und nicht derjenige, der dann krank ist im übertragenen Sinne.
Ich finde es extrem wichtig, dass es dieses Signal jetzt gibt, dass es dafür eine Plattform gibt. Also warum haben denn viele Leute in einem Forum zuvor einfach nicht teilgenommen, weil das sozusagen Beteiligung zweiter Klasse war. Das war sozusagen die alte Webwelt. Ja, das mag dem einen oder anderen gereicht haben, nach dem Motto alibimäßig, wir haben doch die Möglichkeit, da kann doch jeder aufschreiben, aber das ist kein Teilnehmen an der eigentlichen Diskussion. Ich finde diesen Lernprozess, auch da wieder Stichwort Fortbildung, extrem wichtig. Wir sehen ja beispielsweise in natürlich kleineren und damit leichter zu handelnden Ländern wie Island, wie weit das gehen kann, die ja die Verfassung diskutieren, einen Verfassungsentwurf diskutieren lassen, unter anderem auf Facebook, wobei ich es gut finde, dass hier mit einer eigenen Plattform gearbeitet wird und das nicht sozusagen in der klassischen Welt, in der man auch über seine Hobbys diskutiert.
Ich muss trotzdem nochmal konkretisieren. In dieser Ankündigung steht, dass man zukünftig nicht nur einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch Institutionen anbieten möchte, sich an der Arbeit der Kommission zu beteiligen. Vereine, Verbände und andere Institutionen können sich registrieren lassen, um ihr Expertenwissen einzubringen. Das klingt doch schon so, als wenn man ein bisschen noch weitergehen will als bisher.
Ja, also wir haben eben, das war ja eine der Grunddiskussionen am Anfang und auch eine der Ressentiments, die bestanden, dass gesagt wurde, wenn wir jetzt diese Beteiligung zulassen und und so, wie wir uns das gewünscht haben, dass Leute eben sich nicht mit dem neuen Personalausweis anmelden müssen, sondern das auch grundsätzlich pseudonymisiert tun können, dass dann die Lobbyisten kämen und da irgendwelche Sachen reinschreiben. Und da muss man mal fairerweise sagen, das kann natürlich auch sein, ja. Es kann natürlich sein, dass die Manpower, ich will jetzt keine Branche nennen, aber mir schweben verschiedene vor, die das tun könnten, haben und da Leute hinsetzen, die ganz tolle Ideen und Vorschläge machen und die dann irgendwie hochvoten und so. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Sie hier ja alle im Grunde gesagt haben, dass das dann nochmal so eine Rückkopplung in der Enquete auch bekommt und keine Automatismen da sind. Aber letztlich ist es eben auch gut, wenn Verbände und Institutionen sich dort engagieren können. Denn natürlich gibt es auch dort Expertise und sachverständige Leute. Und wenn die Lust haben, sich da zu engagieren, und dann ist das eine gute Sache. Wir haben als Grüne Bundestagsfraktion vor ein paar Monaten einen eigenen Gesetzentwurf zum Arbeitnehmerdatenschutz online zur Diskussion gestellt. Und da haben sich nachher, ich weiß nicht, 80 Leute beteiligt. Klingt jetzt erstmal wenig, ist ja auch nicht bewegend. Hm. Aber das waren eben 80 Leute, die wirklich Ahnung hatten von diesem Thema. Uniprofessoren, Leute aus Verlagen, die sich damit beschäftigen, Betroffene, Gewerkschaften. Alle haben so ein bisschen ihre Vorschläge da reingeschrieben. Und man konnte tatsächlich nachher auch Dinge verwenden. Und es waren eben gute Anregungen. Ja. Und so soll das auch für die Enquete funktionieren, dass wir eben auch aus den Verbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen dort Rückmeldungen und Ideen bekommen können.
Wir machen ganz kurz einen Ausblick. Noch ab Sommer 2011 gibt es 4 neue Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Herr Schulz, vielleicht in einem Zeitraffer, was werden das für Themen sein?
Das ist einmal Zugang und IT-Sicherheit, das ist Recht und Staat, IT, Wirtschaft, Green IT und der vierte...
Bildung und Forschung?
Bildung und Forschung, Bildung genau, und Forschung, richtig, ja. Genau. Ja, nee, und dann haben wir ja dann abgeplant, denke ich mal, ab Jahreswechsel dann die hoffentlich dann schon die nächste Runde mit den restlichen 4 Themen. Und dann schauen wir, dass wir bis zum Sommer so abschließen können und dann werden wir dann den Abschlussbericht
machen. Und die anderen Themen, die jetzt am Montag sozusagen dann ihren Zwischenbericht erhalten, werden die noch weiter diskutiert oder wie hat
Nein.
man sich das praktisch?
Die sind, jetzt die sind dann abgeschlossen. Die sind jetzt erstmal abgeschlossen, was sein kann, das wollten wir uns vorbehalten, weil ja nun Themen, das ist ja nicht so eine Enquete, wo man sagen kann, also das Thema haben wir jetzt abschließend betrachtet, so bleibt das jetzt, ja, wir machen hier ja keine Mathematik, wo man sagen kann, das ändert sich so alle paar tausend Jahre mal, sondern das ist ja eine sehr dynamische Geschichte. Das heißt, es kann sein, dass wir, wenn wir den Abschlussbericht schreiben, in 12 bis 14 Monaten, dass es sich da Dinge nochmal geändert haben. Da muss man das natürlich berücksichtigen und dann vielleicht nochmal das eine oder andere anfassen und sagen, okay, das hat sich einfach in 12 Monaten geändert. Das ist im Internet nicht ungewöhnlich. Ja. Aber das vielleicht jetzt auch noch abschließend, was eigentlich das wichtigste Ergebnis der Enquete-Kommission wäre, weil eine Enquete-Kommission ist dann irgendwann abgeschlossen und beiseite, nächstes Thema. Das können wir ja bei dem Thema Netzpolitik nicht machen. Das beste Ergebnis der Enquete-Kommission wäre, wenn wir einen dauerhaften Platz für das Thema im Parlament finden würden. Weil wir können nicht jedes Mal eine neue Enquete Internet und digitale Gesellschaft einberufen.
Vielleicht ist das die beste Handlungsempfehlung, sag ich mal in Anführungsgesprochen, für die Zukunft. Wird es wieder so einen Dissens geben bei den neuen Themen, Herr Buß? Ganz kurze Antwort. Glauben Sie, da wird man sich wieder so...
Ja, es wird immer unterschiedliche Haltungen geben, dass... glaube ich, lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das ist ja auch gut, dass es verschiedene Positionen gibt. Aber ich kann das tatsächlich einfach nur teilen. Also es wäre gut, wenn Folge dieser Enquete eine feste Einrichtung wäre, also wenn das institutionalisiert werden würde. Das braucht es dringend.
Wir haben Zwischenbilanz gezogen, ein gutes Jahr Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Ein Jahr geht's noch weiter. Hier im Online-Talk waren dabei Konstantin von Netz, Bündnis 90, die Grünen, Jimmy Schulz, FDP und Alva Freude, Sachverständige, alle drei Mitglied der Enquete-Kommission und Daniel Buß, Medienjournalist bei DAPD. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier waren. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.